bin ich genau, hör mal. Komm, Heiliger Geist. So ein Satz mit drei Worten und der kommt uns sehr, sehr schnell mal über die Lippen, oder? So, komm, Heiliger Geist, wir beten das und wir singen das sehr schnell. Und ich habe diesen Titel gewählt, weil er so normal ist. Oder? Das kennen wir. Und das ist so diese normalen Dinge, die wir täglich aussprechen, sind eben mal auch schnell, haben keine Bedeutung mehr. Wir wissen nicht mehr ganz so genau, was wir überhaupt meinen damit. Oder besser gesagt, ich hoffe, dass wir nicht das meinen, was wir damit sagen. Okay? Oder weißt du ganz genau, was du eigentlich meinst mit diesem kurzen Satz? Was willst du damit genau sagen? Wenn du jetzt sofort sagst, ja, ich weiß schon, was ich damit sagen will, dann, wenn du das sagst, dann möchte ich dich ganz, ganz höflich bitten oder auffordern, damit, dass du nicht das meinst, was du damit eigentlich sagst. Denn was wir mit diesem Satz hoffentlich sicher nicht meinen, ist, dass der Heilige Geist gerade abwesend ist und wir ihn jetzt bitten, wieder zu kommen. Das wäre hoffentlich nicht das, was wir eigentlich damit meinen. Ich erkläre es, das war jetzt sehr philosophisch, ich erkläre es noch ein bisschen einfacher hoffentlich. Also wem sagen wir dauernd, komm? Ich war vor kurzem bei einem befreundeten Ehepaar, das kenne ich schon seit Jahrzehnten, war da eingeladen und die haben genau das gemacht, was ich in meiner eigenen Familie seit Jahrzehnten erfolgreich versuche zu tun. Und das ist, wir tun uns keinen Hund zu. Weil meine Kinder sagen, wir wollen einen Hund, Frau Mariana, oder? Und ich versuche das zu verteidigen, sage, nein, ein Hund kommt mir nicht ins Haus. Der hat Haare und der stinkt und jemand sagt schon, genau, super. Also wir können noch theologisch darüber diskutieren, dann im Kirchencafé, aber das ist auch nur das Thema. Also, ich war bei diesem Ehepaar, wir hatten einen reichhaltigen Brunch mit Sicht über den Thunersee, wunderschön. Und dann habe ich gemerkt, was tun Hundebesitzer dauernd. Also diese Frau ging dann nach draußen und die hat gesagt, komm, Fluffy. Und dann ging sie in den Garten und hat gesagt, komm, Fluffy. Und dann ging sie ins Auto und hat gesagt, komm, Fluffy. Und dann wieder ins Haus, hey, komm, Fluffy. Das geht dauernd so. Der Fluffy ging dann immer mit. Also dem Hund sagst du dauernd, komm, komm, komm. Jetzt in meinem Büro sitze ich manchmal auf dem Boden und bete auf dem Boden, dort sitzend. Und wenn ich dort sage, komm, Heiliger Geist, dann mache ich das Gleiche wie mit dem Hund. Ich sage auch, hey, der ist gerade abwesend, weil ich den Hund muss ich immer sagen, hey, komm, ich will ja, dass er bei mir ist. Ich will dauernd, dass er an meiner Seite ist. Und wenn ich den Heiligen Geist das Gleiche sage, will ich auch dauernd, hey, komm, komm mit, ich gehe dorthin, also komm mit. Weil der Hund fehlt. Und ich will nicht, dass der Heilige Geist eigentlich dauernd fehlt und ich ihm sagen muss, hey, komm mit. Was wir denn mit diesem Satz sagen, hey, komm, Heiliger Geist, ist sicher nicht, dass er mitkommen soll, weil er gerade nicht hier ist. Und ich hoffe das, wir das somit nicht sagen. Weil normalerweise wird dieses Wort so gebraucht, hey, komm. Und ich hoffe, dass wir das nicht meinen. Also, das ist das Erste, was wir nicht sagen wollen mit diesem Wort. Und das führt uns zu einer ganz, ganz interessanten Frage. Was meinen wir denn wirklich, wenn wir sagen, hey, komm, Heiliger Geist. Schau mal die Person an, die vermutlich oder ziemlich sicher am allermeisten erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Und das ist natürlich Jesus, oder? Das ist klar. Und Jesus hat dauernd aus dem Alten Testament zitiert. Immer und immer wieder, hey, dieser Vers. Wenn wir die Bibel lesen, spüren wir das oft gar nicht. Aber es ist dauernd wieder, kommen Verse vor aus dem Alten Testament. Und es scheint so Lieblingsbücher zu geben aus dem Alten Testament. Weiß jemand, aus welchem Buch er Jesus am allermeistesten zitiert hat? Weiß das jemand? Lauter? Aus dem Psalmen. Habe ich es richtig gehört? Nicht? Jesaja. Nicht ganz richtig. Es ist etwas anderes. Ich habe schon verraten, Entschuldigung. Vor Psalmen, es ist wirklich Psalmen, also dann hat er hat am allermeisten aus dem Psalmen zitiert und Jesaja hat die Silbermedaille. Am zweitmeisten kommt Jesaja vor. Also diese sind so die, die auf dem höchsten Rang. Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil die Psalmen, es ist das längste Buch im Alten Testament und Jesaja ist das zweitlängste Buch im Alten Testament. Janis, mein Sohn, der hat vor ein, zwei Wochen hat so ein Rätselraten gemacht und hat genau so Rätsel gemacht, welches ist das längste Buch im Alten Testament. Debbie, meine Frau und ich, gerade Psalmen. Und dann, was ist das zweitlängste? Und wir, 1. Mose? Nein, lange studiert, der 2. Mose auch nicht. Und irgendwann dachte ich, hey, seid ihr blöd? Mami und Papi, natürlich, Jesaja, mir. Ach, Jesaja, habe ich völlig vergessen. Und der Papi, du hast Theologie studiert. Ich, ja, weißt du, das ist lange, lange her. Okay, ja, aber es ist Buch 1, sind die Psalmen, da hat er am allermeisten daraus zitiert. Und zweitens eben Jesaja. Wenn wir jetzt Jesus fragen würden, was meint denn der Satz, komm Heiliger Geist? Ich vermute mal, er würde da auch aus dem Buch der Psalmen zitieren, und vermutlich Psalm 139, dort steht, wohin soll ich fliehen von deinem Ruach? Ruach ist eben dieses Wort für Geist, also ist das Wort für Wind oder für Hauch, für Atem und eben für Geist. Und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du schon da. Stieg ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Ist eine spezielle Aussage, oder? Der Geist ist im Totenreich. Nehme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde ich deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Bät ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht um mich her, Nacht zu werden, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Heißt letztendlich, hey, es gibt keinen Ort, wo ich hingehen kann vor diesem Geist, wo er nicht schon erfüllt, die Luft erfüllt. Er ist wie diese Luft, die ich alle 5 bis 10 Sekunden inhaliere. Er ist überall. Es gibt keinen Ort, wo er nicht ist. Es gibt überall, wo du hingehst, ist er schon. Du kannst nirgends einen Ort erreichen, wo er nicht ist. Also was meinen wir also? Komm, mit komm, Heiliger Geist. Wenn er sowieso überall schon ist, oben und in der Morgenröte und unten im Totenreich, das kann es sicher nicht meinen. Komm, Heiliger Geist. Auch wenn ich zum Himmel hinaufsteigen würde, er wäre schon dort. Der Ruach ist überall. Entschuldigung. Als Gott ganz, ganz am Anfang der Erde den Menschen aus Dreck geformt hat, aus Lehm geformt hat und dann dem Mensch den Atem einhauchte, damit er überhaupt, dieser Dreck überhaupt angefangen hat zu leben, den hat er den Ruach, den Geist benutzt. Und im Alten Testament gibt es ein Synonym, das ist das next verwandteste Synonym im Hebräisch, das Wort Neshama. Das meint ziemlich genau das gleiche wie Ruach. Und dort sagte der Neshama, wurde eingehaucht in den Mensch. Und dann wurde der Mensch lebendig. Es gibt keinen Ort und es gibt nichts, was lebendig wurde, wenn der Ruach nicht dort ist. Und wenn wir beten, komm Heiliger Geist, dann kann das auf keinen Fall bedeuten, dass der Heilige Geist irgendwo hinkommen muss. Es geht um etwas anderes. Es geht um die Frage, darum müssen nicht wir irgendwo hinkommen. Es geht darum, dass wir dorthin kommen, wo wir ihn wahrnehmen, wo wir zu Sinnen kommen. Nicht der Heilige Geist muss kommen, aber ich muss zu Sinnen kommen, dass er hier ist, dass ich ihn wahrnehme. Es geht darum, dass wir in Kontakt kommen mit dieser Realität, mit dieser übernatürlichen Realität, wo der Geist ist, in der Luft, die ich einatme, im anderen Menschen, den ich sehe, dort, wo ich hingehe, dort her, wo ich komme und dort, wo ich gehe. Und die Realität ist, dass es keinen Moment in meiner Existenz gibt, wo er nicht schon war. Und ich kann nirgendwo hingehen, wo er nicht schon ist. Und der Geist, das ist schon fast witzig, kann nirgendwo hingehen, wo er selbst nicht schon ist. Ich weiß nicht, ob er jeweils erschrickt, wo er dort hingeht, und merkt, oh, du bist schon da. Vermute ich ja nicht, aber es ist eine komische Vorstellung. Und darum bedeutet, komm, Heiliger Geist, viel mehr, als dass er irgendwo hinkommt, dass ich ihn wahrnehme in meinem Leben. Überall, wo ich bin, in jedem Moment, und meinen eigenen Geist auftue, meinen Geist zu Sinnen kommt, meinen Körper zu Sinnen kommt und mein Körper ihn spürt, dass sich alles in mir öffnet für ihn, dass ich wartend bin. Manchmal vielleicht im Gebet meine Hände auftue und sage, Gott, Heiliger Geist, komm, ich möchte dich spüren, wahrnehmen, vielleicht einfach bewusst sein, auch wenn ich dich gar nicht wahrnehme. Dort, wo ich unten bin in meinem Leben und das Wahrnehmen gar nicht mehr möglich ist und mit mir einfach bewusst bin, er ist trotzdem da und einfach offen bin für ihn, in jedem einzelnen Teil meines Lebens. Das ist zumindest eine Bedeutung von komm, Heiliger Geist. Nicht ich rufe ihn, dass er zu mir kommt. Aber ich öffne mich meiner Wahrnehmung ihm. Und es bedeutet noch viel mehr, natürlich. Dass es manchmal eben nicht ist, ich singe diese Lieder, die extrem bedeutsam sind. Und ich spüre diesen Geist und ich proklamiere in meinem, diese Lieder vorher, das, was Debbie gesagt hat, das war unser Berufungslied vor 11 Jahren, als Martin Mark gesagt hat, du wirst mein Nachfolger. Und wir es geprüft haben und genau Gott uns dieses Lied gegeben hat, ich führe uns hinaus ins Wasser, wo es unsicher sein wird, wo es manchmal dunkel sein wird und ihr nicht wisst, ob es hält. Und wir hatten damals schon uns gefragt, was soll das bedeuten? Und inzwischen wissen wir das, was es bedeutet. Ich ging vor einigen Wochen ja in die Klinik, weil die Ärzte schon gesagt haben, hey, wir wissen nach 30 Jahren immer noch nicht, wo der Kern dieser Epilepsie in diesem Hirn ist. Wir wissen es nach 30 Jahren nicht und wir müssen mal herausfinden, wo das Problem überhaupt ist. Und wir haben das schon mal gemacht, wieder in die Klinik und haben gesagt, ja, wir machen das, aber wir machen keinen Entzug der Medikamente in dieser Zeit. Das hieß, wieder über Tage, ich hatte 18 Dioden am Kopf, ist extrem schön, um zu schlafen, weil wir in der Nacht wieder kommen, wieder etwas ankleben. Und du darfst genau auf diesem Bett, einem Stuhl daneben sein, du kannst nicht alleine auf die Toilette. Du wirst Kamera überwacht, es gibt Tag und Nacht 2 Personen, die stehen hinter dem Bildschirm und schauen dir immer zu, was du auch machst. Und wir hatten eigentlich gesagt, wir machen das ohne Medikamentenentzug. Und als ich am Morgen dorthin komme, sagt den Ärzten, okay, wir machen das mit dem Entzug der Medikamente, weil der Sinn ist, wenn wir die Medikamente wegnehmen, ist die Chance viel, viel größer, dass ich einen Anfall kriege und dass man das aufzeichnen kann. Ich weiß nicht genau, warum ich diesen Mut hatte. Das Problem ist, einer meiner Medikamente wird auf der Gasse für sehr viel Geld vertickt. Und mein Arzt hat das erste Mal gesagt, Sie müssen mir versprechen, dass Sie das Medikament auch nehmen. Weil sie können viel Geld machen damit, weil das Drogensüchtige nehmen das auch. Ich habe gesagt, hey, ich bin Pfarrer. Ich bin kein Drogendealer. Ich mache kein Geld damit. Und wir haben gesagt, okay, wir nehmen das raus und hoffen, dass ein Anfall kommt. Und ich weiß, dass dieses Medikament über ein halbes Jahr überhaupt einen Entzug braucht, weil es extrem die Entzugserscheinungen extrem sind. Und wir haben das innerhalb von einem Tag weggenommen. Und das war das Brutalste, was ich je erlebt habe. Mein Körper war die Grenzen, oder was überhaupt machbar war, war immer genau an der Grenze, dann Blutdruck, alles, damit man das nicht völlig hätte zurück, alles hätte wieder abbrechen müssen mit diesem Versuch. Der Oberarzt hat am Schluss gesagt, es hat ihren Körper jetzt in den letzten Tagen fast zerrissen. Das ging wirklich alles an die Grenze. Und es war psychisch sowas von brutal. Ich bin durch die tiefsten Nächte gegangen, ich hatte Schlafentzug noch zusätzlich. Und ich habe nichts mehr vom Heiligen Geist gespürt oder von Gott. Ich wusste einfach, irgendwie ist er da, aber es ist nichts von Judy Hui oder sowas. Und ich spüre was vom Heiligen Geist. Es ist nur noch eine Wahrheit, aber mehr war es nicht mehr. So kann es auch sein. Aber es hilft, es immerhin zu wissen. Auch wenn es den Körper fast zerreißt und die Psyche nur noch dunkel ist. Oder wenn wir vorletzten Samstag meine Frau und ich nur einen Spaziergang machten zum Hottinger Platz, das sind höchstens vielleicht 100 Meter, und mich dort zusammengelegt hat, weil mir die Kraft fehlte und ich am ganzen Körper nur noch gezittert habe, nicht wegen dem Unfall, sondern einfach die Kraft, alles weg war und ich auch teilweise aufgehört habe zu atmen und meine Frau fast durchgedreht ist. Und trotzdem zu wissen, der Heilige Geist ist da. Er hat gesagt, er ist im Totenreich, er ist im Himmel, er ist überall, er ist unser Atem. Und habe ich dort den Heiligen Geist gespürt? Nein, gar nicht. Und wir waren nicht die Helden, die Glaubenshelden in den letzten Wochen. Wir haben nichts, gar nichts mehr verstanden, oft. Und es war nicht immer, wir gehen weiter und wir glauben und weiß ich was. Wir haben Gott so oft nicht verstanden. Und manchmal waren es die Kinder, die wieder gesagt haben, hey Papi, ich bete mit dir. Und trotzdem ist er da, auch wenn die Belastung manchmal fast nicht mehr erträglich ist. Und wir glauben das. Hey, lass uns das glauben in den höchsten Höhen und in den tiefsten Tiefen. Weil hier steht, flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stieg ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nämlich die Flügel der Morgenröte. Oder wohnt der Moses am Meer? Und er spricht ja hier nicht von Gott, dem Vater. Er spricht nicht von Jesus, er spricht vom Ruach, vom Geist. Dann würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich immer noch halten. Und viele von uns haben in ihrem Leben schon sehr, sehr Tiefes erlebt. Viele von uns waren schon an Punkten, wo es kaum mehr weiterging. Und manchmal sind es einfach Wahrheiten, die eingeschrieben sind in unsere Herzen. Weil wir schon in vielen Liedern proklamiert haben, hey, das ist die Wahrheit. Vielleicht fühle ich es momentan nicht. Und manchmal hat man das Gefühl, ich stehe da und es ist schon fast eine Lüge, was ich singe. Aber es ist keine Lüge, weil ich es proklamiere, weil ich es glaube. Und weil wir die Bibel lesen und es wieder proklamiert wird. Und dafür ist es dann, wenn es wirklich schwierig ist, eine Wahrheit, die im Herzen geschrieben ist und die uns niemand wegnehmen kann. Jetzt machen wir einen großen Sprung über viele Texte und Josef und David. Das könnt ihr alles nachlesen dann im Internet oder im Skript beim Ausgang. Wir haben jetzt ein bisschen einen persönlichen Bereich geschrubbt dafür. Was können wir tun, dass dieses Bewusstsein für den Geist Wirklichkeit wird? Ich mache das so oft. Ich bete oft am Morgen gleich im Büro und ich sage, Geist Gottes, komm und überrasch mich heute. Ich möchte dort, wo du bist, dich auch sehen. Und ich bin gespannt, mal gespannt, was du bereit hast für mich heute. Diese Begegnung, dieses Gespräch, dieses Mail, das kommt, diese Entscheidung. Und du bist überall dort schon drin. Und überrasch mich, Heiliger Geist, mit dem Positiven, vielleicht manchmal auch mit dem Negativen, aber du hast den Tag schon geplant, du weißt schon, was kommen wird. Ich bin dafür da. Und wenn ich dann in den Denner hier drüben einkaufen gehe, dann bist du schon da. Und wenn du diese Verkäuferin vorbereitet hast, dann werde ich mit dir sprechen und vielleicht wird ein gutes Gespräch daraus werden. Und vielleicht bist du, der schon dort ist, ihr die Worte in die Zunge legen und mir auch. Und wenn ich die Bibel aufschlage, dann sehe ich dort Worte, die du Menschen eingegeben hast, vor Tausenden von Jahren. Und du hast ihnen diese Worte auf die Zunge gelegt. Und die sprechen heute zu mir, weil du durch deinen Geist zu mir sprichst. Immer noch mit dem, was du vorbereitet hast. Er ist immer schon da. Denn nichts besteht ohne ihn, nichts atmet ohne ihn. Er ist da und wartet auf dich. Hey, in den nächsten Monaten werden in dieser Gemeinde oder zwei Babys von Gemeindemitgliedern auf die Welt kommen. Wenn man beim Worship nicht nur auf den Geist und auf die Folie geschaut hat, dann ist das offensichtlich. Ich werde nicht verraten, bei wem. Ich kann euch nachsagen, bei Philipp Machlis sicher nicht so, aber bei jemand anderem und bei anderen auch noch in der Gemeinde. Hey, und wenn diese Babys auf die Welt kommen, das Erste, was sie einatmen, ist diesen Ruach, diesen Geist, diesen geliehenen Atem, den er gibt. Und dieser Atem ist von Anfang an, er ist einfach ein Geschenk. Und wenn die Zeit von uns gekommen ist, müssen wir diesen geliehenen Atem zurückgeben. Und wir werden wieder zu Staub, zumindest unser Körper. Und das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Es gibt die Möglichkeit einer zweiten Existenz in der perfekten Einheit mit diesem Geist, dem echten, wahren Leben. Lass uns zum Schluss noch beten mit einem Gebet von David, auch in dem Psalmen, den der Geist dem David eingegeben hat. Lass uns dieses Gebet, ihr könnt mitlesen oder einfach die Augen schließen dazu. Alle deine Geschöpfe warten auf dich, dass du ihnen zur rechten Zeit zu essen gibst. Sie holen sich die Nahrung, die du ihnen zuteilst. Du öffnest deine Hand und sie werden reichlich satt. Doch wenn du dich von ihnen abwendest, müssen sie zu Tode erschrecken. Ja, sie sterben und werden zu Staub, wenn du ihnen den Lebensatem nimmst. Doch wenn du deinen Geist schickst, wird neues Leben geschaffen und die Erde kann sich wieder entfalten. Wir werden noch ein Stück dazwischen hören und dann wird Martin noch etwas erzählen, wie er den Geist erlebt. Ich habe noch einen ganz, ganz tiefen Wunsch an euch. Ich weiß nicht genau, habe ich euch gesagt, wie es weitergeht, wenn ich wieder da vorne sitze und so weiter. Ich habe einen Wunsch an euch, eine Kirche, und diese Kirche ist schon immer geleitet durch den Heiligen Geist und sie ist nicht abhängig von Personen. Und wenn ihr weitergeht, hängt euch an diesen Geist und steht zusammen als Gemeinde, mehr als je zuvor. Es hängt nicht von mir ab, es hängt nicht vom P-Team ab, es hängt nicht von der Gemeindeleitung ab, es hängt vom Geist ab. Steht zusammen. Ich bin auch nicht geistlich nicht sicher, wo der Heilige Geist, wo der Teufel noch etwas uns in die Beine stellt. Ich habe bei dieser Frage mit dem Life on Stage dieses Jahr, habe ich am Schluss da hinten den anderen Pastoren gesagt, hey, lass uns jetzt entscheiden, wir gehen vorwärts. Und die haben gesagt, du bist unser Leiter und ich habe die Leitung von Life on Stage übernommen. Und ich weiß nicht, ob das alles noch zusammenhängt, ob der Teufel einfach auch uns etwas zwischen die Beine legt und so viel noch am Life on Stage hängt und wir werden noch viele Leute sehen, die Kinder Gottes werden und der Teufel das jetzt kaputt machen will. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber lass uns auch dort erst recht jetzt vorwärts gehen und nicht zurückschrecken, weil wir wollen dem Teufel nicht Raum geben, sondern den Geist Gottes. Das ist so eine Bitte von mir an euch.